Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor hier in der Kirche für Siegen und ich darf heute predigen. Genau, es wird heute weitergehen. Wir haben die letzten beiden Sonntage, oder die letzten drei eigentlich, nehmen wir Taufe mit rein, da haben wir auch ein Thema angesprochen, was auch in diesem Psalm vorkommt. Wir schauen uns den Psalm 63 an. Wir haben jetzt schon zwei Sonntage gehabt über die ersten beiden Teile. Und ich lade dich dazu ein, schlag gerne deine Bibel auf, zum Mitlesen bei Psalm 63, kleiner Bible-Hack, die Bibel genau in der Mitte aufschlagen, dann kommt ihr genau bei dem Psalm raus. Bei der Bibel-App weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber ja. Psalm 63, ich lese einmal vor, ab Vers 1. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist. In einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben, ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass wir erfahren dürfen und erleben dürfen, wie David dich erlebt hat, wie er an dir festhält und was seine Gewissheit ist und war, was seine Hoffnung war, was sein Herz gesprochen hat. Ich bete, dass du uns begegnest heute Morgen, siehst, wo wir herkommen, von dem Morgen, der vielleicht stressig war, von der Woche, die anstrengend war, Beziehung, die ja vielleicht auch gelitten haben die Woche, vielleicht auch das selbst gelitten hat, danke ich dir dafür, dass du uns da drin begegnest, heute Morgen. Dass du dich zeigst und alle Sorgen, alle Ängste von uns nimmst. Dass du unser Herz erfüllst mit deinem göttlichen Frieden, der so viel höher ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Danke, dass du das tust und wir das nicht irgendwie herbeizaubern müssen, sondern ja, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns liebt und uns auch Frieden schenkt dafür. Amen. Ich habe schon gesagt, wir hatten zwei Sonntage schon, da haben wir die ersten beiden Teile dieses Psalms gemacht. In der ersten Predigt haben wir uns nur die ersten beiden Verse angeschaut. Wenn du jetzt in der Bibel schaust, wirst du denken, ersten beiden Verse, bei mir beginnt der Psalm mit Vers 2. Das ist korrekt, Vers 1 ist quasi die Einleitung, also ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Und in dem Vers 2 war vor allem dieses, hey, meine Seele durstet nach dir. David befindet sich in der Wüste und er betet nicht darum, dass er doch was zu essen oder was zu trinken bekommt, dass die Verfolgung aufhört. Nein, er bittet Gott oder betet ihn an und sagt, hey, mich durstet's nach dir. So, er stellt quasi seine lebensnotwendigen Dinge unter der Nähe zu Gott. Und da war meine Frage so an uns, wie oft durstet auch unsere Seele nach Gottes Nähe, aber wie oft trinken wir Salzwasser und wir haben danach noch mehr Durst und wir versuchen unsere Seele mit etwas zu füllen, was uns niemals vollständig sättigen kann. Im zweiten Teil ging es ums Essen. Ich finde es so schön, dass David Dinge nimmt, die wir selber erleben und genießen dürfen, hier auf der Erde, einfach gutes Essen, wo er das selber auch schätzt. In Vers 6 sagt er, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Luther gefällt mir da noch besser. Er sagt, wie von Fett und Mark ist meine Seele gesättigt. Und da auch die Frage, hey, wo sättigen wir uns unsere Seele mit so einem richtig leckeren, guten Essen? Und wo sättigen wir unsere Seele mit Dingen, die einfach mit schnellem Fastfood, mit Dingen, die uns nie richtig vollkommen füllen und wo wir uns danach eher noch, ja, wie nach McDonald's einfach nicht gut fühlen, ja, wie nach einem guten Steak oder nach was anderem. Du kannst es gerne nachhören, die Predigten, das ist gut, hilfreich, weil es dann mal dann den roten Faden da drin so ein bisschen findet. Aber um die ersten beiden Predigten zusammenzufassen, war meine Frage, was ist mein natürlicher Zugang zu Gott? Wo ist in meinem Leben, in meinem Alltag der natürliche Zugang zu Gott? Und David befindet sich in der Wüste. Das hebräische Wort für Wüste ist der Midbar. Und das Wort Midbar oder das Bild der Wüste ist ein theologisches Bild auch in der Bibel allgemein zu sehen. Wir sehen, dass ganz viele Menschen immer in die Wüste entweder geschickt werden oder Menschen in die Wüste gehen. Ja, das Volk Israel kommt aus Ägypten, wird's rausgeführt durch Mose und sie kommen, wo kommen sie hin? Sie kommen in die Wüste und sie sind in der Wüste unterwegs. Wir lesen ganz oft, die Propheten in der Bibel im Alten Testament sind sehr oft in der Wüste, wo sie in die Wüste gehen. Aber Jesus selber wird nach seiner Taufe, Matthäus 4, wird er in die Wüste, oder er geht aktiv, freiwillig in die Wüste, um zu beten und zu fasten. Also wir sehen immer Momente, wo Menschen in die Wüste gehen. Und die Wüste ist, mag das Wort Wüste nicht so. Mir gefällt besser Wildnis oder Steppe zu sehen. Das ist alles, was in diesem Wort drin ist auch, ne? Also David war Hirte. Er hat zum Beispiel seine Schafe weiden lassen in der Midbar, also wir würden jetzt sagen, in der Wüste, sehr komisch, da hat seine Schafe weiden zu lassen. Aber da heißt es nicht nur Wüste, sondern einfach auch Steppe, Wildnis, wo er seine Schafe weiden lässt. Und das Bild, das theologische Bild der Wüste in der Bibel ist einmal, dass die Wüste oder der Midbar ein Ort der Läuterung ist. Würde jeder von uns mitgehen, wenn wir in der Wüste sind, ein Ort der Läuterung bedeutet, alle unwichtigen Themen, alle Themen, die nicht ums Überleben gehen, werden Randthemen. In der Wüste geht es nur ums Überleben. Es geht nur darum, wo bekomme ich was zu essen, was zu trinken. Midbar, die Steppe, die Wildnis war auch ein gefährlicher Ort. Also da gab es auch Löwen, da gab es, wie hier auch in dem Psalm erwähnt, Schakale. Das heißt, es war auch ein Ort, der gefährlich war, auch für einen selber. Wir lesen im Samuel-Buch über David, dass er in der Wüste auch Löwen und Bären erschlagen hat, um seine Schafe zu schützen. Das heißt, es war ein Ort, der auch gefährlich war und es ging erstmal nur ums Überleben. Da ging es nicht darum, ob ich meine Rechnung zu bezahlen oder, keine Ahnung, mein Abo zu kündigen, sondern es geht nur ums reine Überleben. Wo bekomme ich was zu essen und was zu trinken? Der Fokus wird geschärft. Ein Ort der Läuterung. Zweitens auch Ort der Prüfung oder Entwicklung. Also Menschen werden geprüft, aber dürfen auch wachsen und sich entwickeln in der Wüste. Wir lesen ganz oft auch, wo Jesus selber aus der Wüste anders rauskommt. Oder Mose, er geht in die Wüste und die Wüste ist ein Ort der Prüfung, wo das Volk Israel geprüft wurde, ob sie Gott vertrauen. Also ein Ort der Prüfung, aber auch Entwicklung und das Wachsen. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zurück. Aber vor allem ist die Wüste auch, oder der Midbar, ein Ort der Gotteserfahrung. Oder der Gottesbegegnung. Menschen begegnen sehr oft in der Wüste Gott. In der Bibel gibt es die eine Stelle, wo Mose in die Wüste geht, um dort, also er flüchtet aus Ägypten, weil er dort jemanden umgebracht hat und er hat Angst vor Verfolgung. Dann geht er in die Wüste rein und in der Wüste begegnet Gott ihm. Das ist die Geschichte, vielleicht kennst du die sogar, das ist, wo der Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Da Das ist der Teil in der Bibel, wo Gott sich vorstellt und seinen Namen sagt, ich bin, der Gott, Jahwe. Und in der Wüste passiert das. Steht dort ganz explizit auch nochmal, in der Wüste begegnet Gott Mose. Das Volk Israel, als es aus Ägypten rausgeführt ist, durch die Wüste geht, begegnet Gott ihn in der Feuersäule in der Nacht und der Wolkensäule am Tag. Ein Ort der Begegnung, ein Ort der Gotteserfahrung. Und genauso war es für David auch ein Ort der Gotteserfahrung. Also ein Ort, wo er quasi gelebt hat vorher als Hirte, und Midbar war ein Ort für ihn, wo er jetzt auf der Flucht ist vor seinem Sohn, der ihn umbringen möchte. Er flüchtet in die Wüste und dort ist ein Ort der Gotteserfahrung. Also Midbar, das Wort Wüste, hat was ganz, also ist einfach so ein theologisches Thema auch in der ganzen Bibel zu sehen. Und uns ist aufgefallen in den ersten Versen, dass er gar nicht darum bittet und Gott anbetet und sagt, hey, hilf mir aus dieser schweren Situation, vielleicht so wie wir uns schnell darin erkennen, wenn wir in einer Situation sind, wo wir wo Gefahr ist oder wo wir Not leiden, wo wir schnell die Fürbitte machen und schnell sagen, hey Herr, befreie mich aus dieser Bedrängnis, befreie mich aus dieser Situation. Und in den ersten Versen erkennen wir das nicht, sondern er betet eigentlich um die Nähe zu Gott auch. Er schaut in die Vergangenheit und sagt so, was habe ich dich doch erfahren in der Vergangenheit, oder auch im Heiligtum habe ich Ausschau nach dir gehalten, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und jetzt, in diesem zweiten Teil, oder dritten Teil, den wir uns jetzt anschauen, im letzten Teil des Psalms, geht's aber darum, er betet, wir schauen uns gleich das Gebet an, aber er ist das Thema, was ihn jetzt gerade betrifft, wird Thema. Die Situation, in der er jetzt gerade ist, die wird zum Thema. Ja, meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Das heißt, hier geht es konkret um die Feinde, die ihn bedrohen auch. Vielleicht finden wir uns da auch schon eher wieder, sowas zu beten. Aber vielleicht nicht zu beten, meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Sondern wir würden eher beten und sagen so, Herr, ich möchte, dass meine Feinde und die mir Böses wollen, dass sie im Totenreich enden. Ich möchte, dass du sie aufhältst, dass du mich beschützt davon. Aber wie David hier betet, er betet mit einem schon passierten Sieg. Er betet quasi mit etwas, wo schon etwas passiert ist. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Nicht, oh himmlischer Vater, bitte, bitte mach doch das tödliche Schwert, dass sie dem tödlichen Schwert ausgeliefert werden, sondern er betet dort mit einem schon passierten Sieg. Er betet mit einem Blick, wo schon etwas passiert ist, wo ein Kampf schon gekämpft wurde. Nicht das, wo man vielleicht eher darauf hinkommt und sagt so, ach himmlischer Vater, bitte hilf mir doch, tue dies oder tue das. Aber er spricht von einem schon errungenen Sieg. Sie werden im tiefsten Totenreich enden. Den schon errungenen Sieg. Und das sind Dinge auch, was wir auch auf dieses Bild von Wüste und Steppe sehen. Es gibt Dinge, die können wir nur in der Wüste gezeigt bekommen. Vielleicht war das auch etwas, was David nur in der Wüste gezeigt bekommen hätte können, was Gott ihm nur dadurch zeigen können, in dieser Wüste, in diesem Ort der Läuterung. Und es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen in die Wüste geschickt werden. Einmal, weil sie dort auch hingeschickt werden von jemandem. Aber hier bei David ist es nicht so, dass er, natürlich er ist auf der Flucht, aber er sucht sich den Ort auch selber aus. Er sucht sich die Wüste aus. Man erkennt das auch in einer anderen Stelle, wo er schon mal in die Wüste flüchtet. Es ist ein Ort, der ihm vertraut ist, weil er dort Schafe geweidet hat, als Hirte gearbeitet hat. Es war ein Ort für ihn auch, wo er Gott begegnet hat. Und wenn wir jetzt diese Beschreibung, wie ich das am Anfang gesagt habe, was doch der Midbar ist, Ort der Läuterung, Ort der Prüfung und Ort der Gotteserfahrung, kann man sagen, die ersten beiden Dinge würde man auch schnell negativ betiteln. Man würde schnell sagen, boah, die Wüste ist auch wirklich ein harter Ort der Läuterung einfach. Oder ein harter Ort der Prüfung. Aber man kann es auch positiv sagen. Und man kann sagen, hey, die Wüste, der Midbar, ist ein Ort, wo es keine Ablenkung gibt. Neuer Fokus. Es geht nur um das, wo es wirklich im Leben drum geht. Es geht nicht um irgendwelche Randdinger, um meinen Thron, um meine Herrschaft, um mein Reichtum, sondern es geht um klarer Fokus zu bekommen. Und auch, das ist der Ort der Prüfung und der Entwicklung. Ja, das ist ein Ort, wo man sich formen lassen kann, wo ich geformt werde, wo ich wachsen darf und entwickelt werde durch Gott. Ein Ort, wo ich durch Gott geformt werde und ein Ort, wo ich ihm begegnen kann. Also für David war das nicht nur ein Ort der Flucht, oh, jetzt muss ich in der Wüste sein, sondern für ihn war es wirklich dieser Ort, der neue Fokus. Und das widerspiegelt auch dieser Psalm ganz stark. Es ist nicht dieses, oh, schau doch an, wie schlecht es mir geht, sondern es ist ein klarer Fokus, der schon errungene Sieg, drauf gesprochen auch. Und auch dieses, ich lasse mich formen von Gott. Und ich mag dieses Bild von dieser Wüste auch. Und ich möchte eine Stelle im Neuen Testament anschauen. Matthäus 6, Vers 6, das ist in der Bergpredigt, wo Jesus um das Thema Beten spricht. Und er sagt zum Beispiel, er sagt dort, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer. Schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Er hat das gesagt damals, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die haben sich meistens an die Straße gestellt, dass jeder gesehen hat, schaut mal, wie gut und wie laut und wie schön ich bete und wie heilig ich doch bin dadurch, dass ich so tolle Worte benutze. Vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor, vielleicht auch bei dir selbst, wo du dich überführt fühlst, auch in Gebetsgemeinschaften und auf einmal merkst, wow, krass, also irgendwas. Und da sagt Jesus ganz klar, es geht nicht darum, was du sprichst, sondern geh in deine Zimmer rein, in deine Kammer rein, würde Luther sagen jetzt, schließ dich ein und bete zu dem Vater. Genau, das Zimmer, das Wort, ist quasi der innerste Raum des Hauses, den man von außen nicht sieht, auch ein Raum, wo vielleicht auch Gäste nicht reinkommen. Es war so die innerste Kammer, wo man wirklich verborgen ist. Und dort sollen wir reingehen und dort sollen wir zu Gott beten. Und daran hat mich die Wüste in diesem Kontext von David so ein bisschen erinnert. So als wäre die Wüste der Midbar so Davids Kammer. Als wäre die Wüste der Ort, so dieses Kämmerchen, diesen Secret Place, dieser Raum, wo er hingeht, wo es wirklich nur um die eine Sache geht, wo er geformt werden darf durch Gott und ihm erfahren und erleben darf. Und in dieser Kammer, das macht Jesus hier klar, es geht darum beim Gebet, es geht in dieser Kammer, geht es nur um dich und deinen Gott. Es geht nicht um irgendeine Gebetstradition, es geht in dieser Kammer nicht um den Pastor, es geht nicht um Theologie oder Gemeinde oder um irgendwas, sondern in dieser Kammer geht es ganz roh, es geht nur um die Begegnung mit deinem Gott. Es geht nur um Gott und dir, ganz persönlich. Ganz roh, es geht um keinen anderen, es geht nur um dich und Gott. Was ist dein Midbar? Was ist dein Ort der Begegnung? Ein Ort, wo du merkst und du betest und das ist ein Ort, da geht es nur um dich und Gott. Bei sowas Simplem wie Gebet, was es schon so viele Jahre auch in der Kirchentradition und der Kirchengeschichte gibt, finde ich, glaube ich auch daran, dass es trotzdem eine Thematik ist, die uns einfach auch schwerfällt, um ehrlich zu sagen. Wo dann da vorne jemand steht und er sagt, hey, wir sollten einfach mal ein bisschen mehr beten. Aber wie sieht Gebet aus und wo können wir diesen Ort sehen und worum geht es eigentlich im Gebet? Es geht in diesem Gebet, in dieser Kammer, geht es nur um dich und deinen Gott. Was ist dein Ort der Begegnung, dein Midbar, deine Steppe, deine Wildnis. Und ich bin landeskirchlich aufgewachsen, also ich bin sehr kirchenorientiert vom Gebäude her gewesen. Und mein Secret Place, mein Ort der Begegnung ist zum Beispiel Kirchengebäude. Auch hier in Siegen gibt es ein paar, die den ganzen Tag über offen stehen. Kannst einfach reingehen. Im Sommer bei 35 Grad ist das ein sehr guter Ort, um zu sein, weil es sehr kühl ist. Aber es hat auch so was Andächtiges und es ist wirklich so ein ruhiger Ort, wo man reinkommen kann, einfach wann es so passt in seinem Alltag und so ein Ort der Stille hat. Und für mich ein absoluter Ort der Begegnung auch. Denn bei uns momentan in Würgendorf, Burbach, gibt es eine kleine Kapelle auch. Die ist auch den ganzen Tag offen. Super mini, ganz kleine Kapelle. Und da fahre ich dann mit dem Radl hin und kann da einfach meine Zeit in diesem mitbehaben. Ich muss aktiv hinfahren. Ja, ich kann Stille haben, kein Handy, kein Computer, keine Mails, keine Ablenkung, wie die auch bei dir aussieht, ob es vielleicht auch Familie ist oder Kinder ist oder irgendwas anderes. Bei den Kindern sollte jemand sein, aber sondern nur das Kreuz und ich. Wo ich sitzen darf und sein darf. Nur das Kreuz, nur Gott und ich. Und oft dauert es so 10 Minuten, bis meine Stimme im Kopf leiser wird. Ja, oft fangen wir im Kopf noch an zu reden und denken dann, die Mail muss ich noch antworten. Ah, stopp, das wäre ein gutes Predigtthema. Das muss ich, darf ich auf keinen Fall vergessen. Und das muss ich noch machen und das und Rechnung bezahlen. Wir haben alles so ein Einkaufen. Und bis so die ganzen Stimmen so sortiert im Kopf wechseln, das kann mal 10, hey, vielleicht sogar auch 15 Minuten dauern. Und dann bin ich da. Nur ich und mein Gott. Und was ist dein Ort der Begegnung? Was ist dein Mitbar? Vielleicht ist es bei dir das Bett vor dem Schlafengehen. Vielleicht ist es die Natur oder vielleicht sogar wirklich dein Zimmer, wo heilige Momente entstehen können. Dennis, du kannst ruhig noch 5 Minuten sitzen. Ich warte gleich. Ich gebe dir einen Augenzwinkern. Genau, okay. Vielleicht ist es das Bett vor dem Schlafengehen. Und das fand ich so ein krasses Bild und so ein spannendes Bild. Wenn wir uns den Vers 7 anschauen, nachts auf meinem Lager denke ich an dich, stundenlang sinne ich über dich nach. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar das Bett bei dir, aber denk mal drüber nach, wenn du im Bett liegst, was sind das für Zeiten? Wenn du im Bett so kurz vorm Schlafengehen, was sind das so, was passiert in deinem Kopf, wenn du dich hinlegst und schlafen möchtest? Vielleicht ist es dein Mitbar und vielleicht bist du voll drin, du reflektierst deinen Tag, das ist deine Zeit mit Gott, vielleicht liest du vorher noch einen Psalm oder vielleicht denkst du auch über den ganzen Tag nach und alle Sorgen, alle Dinge drehen dir im Kopf. Vielleicht, habe ich nur mal gehört, dass Menschen das machen, bist du auch am Handy und scrollst dein Feed durch und du lenkst dich ab und willst irgendwie die Stimmen in deinem Kopf. Und das finde ich so, wie David das schreibt, so nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Und ich merke in meinem Leben, dass es so vielleicht der angefochtenste Ort in meinem Alltag ist. Nachts, wenn ich im Bett liege und mein ganzer Tag durch den Kopf rattert und vielleicht sogar auch, weiß nicht, dann auch gucke und mache und ich komme nicht und werde ganz unruhig. Und das Mitbar, der Ort der Begegnung, dein Ort der Begegnung, ist ein Ort, den der Teufel hasst. Er möchte nicht, dass du in diesen Ort kommst. Es gibt Ablenkungen in unserem Leben, in unserem Alltag, was uns davon abhalten möchte, dass wir diese Zeit mit Gott haben. Weil es so eine Kraft hat in unserem Alltag. Wir leben in so einer schnellen Zeit. Wir müssen, also, wo wir so viel Ablenkung haben und der Mitbar, der Ort der Begegnung, selbst dieser Gang zu der Kirche in der Stille, ist ein Ort, der angefochten ist, ja. Und wo es jemand gibt, der nicht möchte, dass du diesen Ort findest oder dass du diesen Ort in deinem Alltag aufsuchst. Und der Ort ist auch kein Ort, an dem du dich verstecken kannst, weil es ein Ort ist, der so eine unheimliche Kraft hat. Es gibt Dinge, die können wir nur in der Wüste lernen. Wie David selber. Es gibt Dinge, die können wir nur in der Stille, im Gebet, in diesem Ort der Begegnung lernen, weil wir ansonsten viel zu abgelenkt sind. Und vielleicht denkst du jetzt schon so, ah, dieses Gefühl, ja, ich müsste mal, ich könnte ja mal vom Schlafen gehen, das und das machen. Am Sonntagnachmittag ist es, denkst du vielleicht noch beim Mittagessen, dann abends beim Schlafen gehen, denkst du, ja, morgen fange ich damit an. und dann ist es schon weg. Und ich möchte dich ermutigen, um wirklich da auch für in die Sommerpause rein zu gehen und zu sagen, was ist deine Kammer, was ist dein Mitbar und dein Ort der Begegnung, wo du dich zurückziehen kannst. Dein Ort der Begegnung, dein Secret Place, wo du dich nicht verstecken kannst vor Gott. Und das ist was Gutes, ja, weil er dir da begegnen darf und kann. Und abschließend möchte ich mit diesem Bild von Wüste, das was auch in der Bibel nicht nur, die Wüste ist auch so als eine Zeit, in der wir durch etwas Schweres gehen. Eine Wüstenzeit, vielleicht kennst du das auch, das Bild, ist oft so eine Phase, vielleicht auch eine Krise in meinem Leben, wo ich mich leer fühle, orientierungslos fühle, einsam oder mich von Gott verlassen fühle. Eine Wüstenzeit, vielleicht auch eine Krise in deinem Leben durch Trauer, Krankheit, Zweifel oder auch einfach Überforderung. Und in Krisensituationen kann man das erleben. Unser Kalender im Alltag ist proppevoll. Ja, wir schauen, da habe ich den Termin, da muss ich das und das machen, Inspektionen und da habe ich die Freizeit, da habe ich das Projekt auf der Arbeit, die Messe, Zahnarzt. Aber sobald wir ein schlimmes Erlebnis in unserem Leben haben, ein Ereignis, wo Trauer ist, wo Krankheit ist, sind alle Dinge im Leben, alle Termine vollkommen egal. Vielleicht hast du es selber mal erlebt, in der Krise, in der Phase, wo was wirklich Schlimmes passiert ist, dann ist es egal, wann Inspektion oder wann dein Zahnarzttermin ist, ganz schnell sind alle Termine gecancelt. Weil dann geht es gerade um dieser Trauer zu begegnen. Mein Kind mit der Diagnose zu begleiten, meine Mama zu trösten. Es wird geschärft auf die wesentlichen Themen. Und alles Unwichtige fällt raus. Und David befindet sich auch in so einer Krise, in der es um sein Leben geht. Einmal natürlich den Fokus auf den Sieg, auf den Himmel und auf die Ewigkeit. Aber trotzdem bleiben wir Menschen. In aller Trauer, die wir auch erleben. Ich habe in den Krisenphasen unserer Familie gelernt und lernen dürfen in dieser Wüstenzeit, in diesem Mitbar, dass wir Gott fragen dürfen, warum. Warum ist das passiert und warum ist mir das passiert? Und dass Gott uns auch eine Antwort, auch wenn das vielleicht für dich jetzt hart klingt, eine Antwort schuldig ist. Ich glaube daran, dass Gott uns, die trauern, die was Schlimmes erlebt haben, eine Antwort schuldig ist. Und dass Gott uns eine Antwort geben wird. Wir sind ja ganz schnell mit einer Antwort zu finden, vielleicht sogar die Krise schon da. Ja, ich habe nie gefragt, warum mir das passiert ist. Und ich weiß auch, warum das passiert ist, deswegen und deswegen. Aber wenn wir in der Krise sind, gibt es auch einfach Phasen, wo wir einfach sagen, warum Gott? Warum ist mir das passiert? Und da möchte ich uns ermutigen, lass uns nicht schnell Antworten finden, sondern ich möchte eine Antwort von meinem allmächtigen Schöpfergott haben, warum ich in dieser Wüste bin. Und wir werden diese Antwort bekommen, allerspätestens in der Ewigkeit, werden wir eine Antwort bekommen, warum wir in dieser Wüstenzeit sind. Vielleicht sogar auch vorher schon, vielleicht 10 Jahre danach oder 15 Jahre danach. Aber vor allem haben wir einen Gott, der in diesem Mitbar, in dieser Wüstenzeit, sich unserer Trauer annimmt. Ein paar Psalme vorher schreibt David, du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen, ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten. In einer anderen Übersetzung steht, du sammelst meine Tränen in einer Schale. Also dieses Bewusstsein, Gott findet es traurig darüber, Gott ist traurig darüber, dass du diesen Schmerz und diese Wüstenzeit hast gerade. Aber er sieht deinen Schmerz und nimmt sich dieser Trauer an. Wir dürfen zu ihm flehen, dürfen ihn anklagen und fragen, warum. Und dann aber mit dieser Davids Zusage zu sein, mit Gottes Hilfe rühme ich seine Zusagen. Ja, mit der Hilfe des Herrn rühme ich seine Zusagen. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon antun? Das Bild der Wüste ist eine Übergangszeit, eine Übergangszone. Ein Bereich, wo in der Bibel wir immer erkennen, Menschen gehen durch die Wüste. Die Wüste ist nie ein Ort, wo wir bleiben. David bleibt nie in der Wüste für immer. Der kommt dann wieder zurück nach Jerusalem. Die Propheten kommen alle wieder zurück. Jesus geht durch die Wüste und er kommt wieder zurück. Das Volk Israel geht durch die Wüste in das verheißene Land. Und so ist auch unsere Wüstenzeit, unsere Wüste, wo wir vielleicht gerade sind, auf was für Gründen auch immer, immer eine Zeit, wo wir durchgehen, immer eine Übergangszone, ein Übergangsweg, genau. Und vielleicht kann die Sommerpause eine Zeit werden, in dem du Ausschau halten kannst nach diesem Ort der Begegnung. Lass uns wirklich kreativ werden, diesen heiligen Gott zu begegnen. Und wenn du in dein Gebetsleben schaust und merkst, es ist übelst langweilig, mein Gebetsleben, dann sei kreativ. Finde den natürlichen Zugang zu Gott. Wo der ist, ey, ob der im Sport ist, beim Fahrradfahren, in der Natur, in der Musik, beim Malen, in der Stille, wo auch immer. Finde deinen natürlichen Zugang zu Gott. Und fühle dich von Gott getragen in deiner Wüstenzeit. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Und ich möchte dir ein Gebet für die nächsten Wochen mitgeben. Das Gebet für Psalm 63 kann zum Beispiel so lauten. Gott, meine Seele dürstet nach dir. Sättige mich mit deiner Nähe. Begegne mir in meiner Wüste und führe mich hindurch. Meine Ermutigung für die Sommerpause. Vielleicht, wenn du gerade in der Wüstenzeit bist, aber auch dieses dürstende Empfinden haben möchtest, diese Sehnsucht in dir drin nach Gott. Gott, meine Seele dürstet nach dir. Sättige mich mit deiner Nähe. Begegne mir in meiner Wüste und führe mich hindurch. Lass uns den Psalm 63 mit in die Sommerpause nehmen. Nicht nur in deinen Notizen, sondern als Gebet für deine Seele. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.